Stadtland Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex.
Hi Lena, grüß dich. Es wird warm und das bedeutet, mein Garten fängt an zu blühen und meine Unkräuter, die ich noch nicht erwischt habe, fangen an zu blühen.
Wie geht's dem Heuschnupfen?
Erstaunlich gut, ich habe noch nichts.
An dieser Stelle mein herzliches Beileid an alle Heuschnupfen-Geplagten da draußen. Da sind bestimmt einige von euch dabei und gerade für GärtnerInnen ist das natürlich wirklich mehr als lästig.
Mein frisch gekaufter Apfelbaum fängt gerade endlich an, so richtig Knospen zu treiben. Die Tulpen sind alle da. Es sieht echt toll aus. Jetzt gerade kribbelt es so ein bisschen, finde ich.
Ich habe zwei Sachen mitgebracht, wo ich mir dachte, da könnten wir vielleicht am Anfang drüber sprechen. Und zwar zum einen wollte ich einfach mal an unsere HörerInnen ein herzlichstes Dankeschön sagen, denn ihr hört uns offensichtlich so begeistert und so gerne und habt so viel von uns erzählt und uns empfohlen, dass wir immer mehr HörerInnen dazu gewinnen und das ist total schön.
Vielen Dank euch, mega cool.
Ja, das bestätigt uns einfach sehr in dem, was wir tun und sind aber ganz offen für Kritik und Anregungen und nehmen uns das auch zu Herzen. Ihr findet uns über Instagram, stadtlandgarten-podcast, wenn ihr uns da entweder eine Direct Message schickt oder auch einen Kommentar unter einen Post, lesen wir in jedem Fall. Und das ist auch ein ganz guter Bogen oder eine ganz gute Überleitung, denn wir haben eine Frage bekommen zum Thema Wiesenblumensaum oder Insektenblumenwiese. Mein Gott, was für Wörter. Also es ging ganz konkret darum, welche Mischung man nehmen kann, um einfach aus kleinen Ecken im Garten oder in dem Fall ging es, glaube ich, um so einen Grünstreifen vor dem Garten. Das hat man ja auch manchmal, wenn man an der Straße wohnt oder so, dass da so ein Grünstreifen ist, wie man einfach mit ein paar Wiesenblumen und insektenfreundlichen Samen grüne Flecken noch ein bisschen aufpimpen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich habe mit diesen Blumenmischungen, die man so im Handel kaufen kann, gar nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht, denn es hat sich herausgestellt, dass die eigentlich ganz schön anspruchsvoll sind, diese Mischungen. Und die kann man nicht einfach irgendwie so in der Wiese verstreuen und dann wachsen da plötzlich Mohn und Margeriten und Kornblumen und ich weiß nicht was alles, sondern man muss da sich schon ein bisschen drum kümmern. Hast du schon in irgendeiner Art und Weise mal Wiesenblumen oder Insektenwiesen ausgesät?
Ja, und zwar auch mit gemischten Ergebnissen. Du hattest mir mal was geschenkt. Das habe ich in die Zinkwanne vor unserer Terrasse gepackt. Das war mega erfolgreich, aber ich habe es auch vorbereitet. Ich habe irgendwie überhaupt nicht beachtet, dass da hinten drauf stand, ich glaube, Mischung für 20 Quadratmeter oder so und habe das auf 2 Quadratmeter verteilt. Oh. Mit dem Ergebnis, dass diese Wanne ja dermaßen übergequollen ist an blühenden Pflanzen. Und jetzt warte ich so ein bisschen, was dieses Jahr passiert damit. Und ich habe mal so eine typische Baumarktmischung Bienenweide gehabt. Da kam überhaupt nichts raus, außer dann, glaube ich, ein Mohn, der aufgegangen ist. Und jetzt probiere ich es gerade wieder. Und da ist irgendwie ein Langzeitdünger schon mit dabei. Und das Saatgut ist so umkapselt in so eine Art Feuchthaltesubstrat.
So ein bisschen wie diese Seedbombs, so nur in kleiner.
Wesentlich kleiner, genau. Und da bin ich irgendwie guter Dinge.
Also um das vielleicht auf die Schnelle mal zu erklären, ihr müsst auf alle Fälle den Boden vorbereiten.
Ja.
Das heißt, der muss locker sein, der muss durchlässig sein. Dann könnt ihr diese Samen da aussäen. Dann müsst ihr den Boden feucht halten. Und zwar mindestens 6 Wochen ungefähr, denn es gibt einfach Samen da drin, die sehr schnell keimen und es gibt Samen da drin normalerweise, die weniger schnell keimen. Und das nächste Problem, finde ich immer ein bisschen, ist, dass ihr eigentlich das Unkraut beseitigen müsst, denn das Unkraut ist Konkurrent um ja, Platz, Licht, Wasser, Nährstoffe. Das Problem ist aber, dass man ja nicht immer genau weiß, was sind da für Pflanzen drinnen. Die erkennt man nicht immer sofort, wenn die mit ihrem Keimblatt rauskommen. Das heißt, man weiß dann auch nicht so genau, ob das jetzt ein Unkraut ist oder zu dieser Mischung dazu gehört. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich bin dazu übergegangen, reinsortige Samen und nicht mehr diese Wiesenblumen zu kaufen und an die Beetränder zu pflanzen. Dann habe ich auch eine gute Mischung, aber dann habe ich eben an einem Beetrand habe ich Ringelblumen und am nächsten habe ich Jungfer im Grün. Sonnenblumen wachsen bei mir tatsächlich so ein bisschen querbeet, weil die sich immer selber aussamen.
Wirklich?
Ich finde, ja.
Das funktioniert zum Beispiel bei mir gar nicht. Das ist auch der Irrglaube, dass ja die Blumen in der Natur oder die Pflanzen sich via Saatgut selber vermehren und das fällt ja auch nur irgendwie auf den Boden. Also muss es ja klappen, wenn ich alles irgendwo hinwerfe. Und genau das klappt eben nicht. Und meine Sonnenblumen zum Beispiel, das ist wirklich für mich ein Projekt der letzten Jahre, dass ich mal Sonnenblumen zum Wachsen kriege. Ich mache es mittlerweile so, dass ich sie vorziehe und dann an den Spots auspflanze im Garten. Sie verschwinden, sie keimen gar nicht erst, sie werden von Schnecken vielleicht gefressen, wenn sie keimen und ich krieg's nicht mit. Aber das finde ich ultra schwer.
Meine Sonnenblumen wachsen in den Gemüsebeeten, denn da ist es für die offensichtlich einfach ideal. Deshalb hätte ich eigentlich gesagt, gerade wenn ihr Pflanzen aussäen wollt, dann greift zurück auf Ringelblumen, das ist bei mir immer eine Bank. Auf Jungfer im Grün ist immer super. Phacelia ist eine Gründüngung, die super unkompliziert ist und total schön blüht. Und Sonnenblumen eigentlich auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, die Sonnenblumen im Herbst in die Erde zu bringen. Dann haben die einfach einen deutlichen Vorsprung. Dann kommen auch die Schnecken nicht mehr, als wenn ihr sie erst jetzt aussät. Bis die kommen, sind die Schnecken so gefräßig, dass es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt müssen wir aber mal zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar reden wir überhaupt nicht über Wiesenblumen. Wenn man ehrlich ist, auch gar nicht so richtig über insektenfreundliche Blumen. Aber wir reden über Blumen und nicht über Gemüse. Wir sprechen heute über Dahlien.
So ist es.
Warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht?
Ich glaube, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben und weil wir schon auch in so einem Gärtnerumfeld sind, wo Dahlien immer wieder Thema sind. Und sie natürlich schon auch prächtig aussehen können und das vielleicht auch mich neugierig gemacht hat.
Und weil wir beide keine Dahlien im Garten haben und gesagt haben, wir wollen mal uns so ein bisschen aufschlauen und haben uns auch einen Gast eingeladen, zu der kommen wir später noch, die uns ein bisschen was über Dahlien erzählt und hoffentlich vor allen Dingen meine Vorurteile. Ich habe echt einige Vorurteile in Bezug auf Dahlien, die ein bisschen abbauen kann. Aber bevor wir jetzt in das Thema Dahlien richtig tief einsteigen, ganz kurz und knackig, was jetzt gerade im Garten zu tun ist.
Wir können endlich Gurken, Zucchini und Kürbisse und auch die anderen Gewächse aus deren Familie vorziehen.
Ich freue mich immer über Gurken und Zucchini und Kürbisse, weil innerhalb weniger Tage keimen und dann immer so dicke Keime sind. Das ist super.
Ja, ist wie Bohnen. Die sehen ab Geburt gesund aus, finde ich.
Ja, das stimmt. Super. Das stimmt. Alles, was nicht super frostempfindlich ist, kann raus und kann in die Böden auch direkt reingesät werden, beziehungsweise auch die Jungpflanzen können raus, wenn ihr sie denn im Vorfeld abgehärtet habt.
Ihr könnt auch langsam anfangen, eure letzten Gartengerätschaften und Unterstände und Häuser aufzubauen. Das Tomatenhaus, das neue Gewächshaus, die Frühbeete umfunktionieren oder die ersten Gemüseschutznetze ausbringen. So mache ich das jetzt langsam. Weil natürlich jetzt auch mit den steigenden Temperaturen der ein oder andere Schädling aufwacht.
Ich habe es gerade schon gesagt, härtet eure Pflanzen ab und zwar sowohl gegen die ja teilweise noch kühleren Temperaturen, auch in der Nacht oder auch die Schwankungen, aber auch ganz wichtig gegen Sonne. Also Blumen oder Pflanzen können wirklich auch Sonnenbrand bekommen. Dann werden die Blätter so hell, also es sieht aus, als ob sie ausbleichen ein bisschen.
Ja, und helle Flecken.
Richtig, genau, und sterben dann ab. Ihr müsst nicht anfangen, sie die ganze Zeit rauszustellen, reinzustellen, den Schatten zu stellen, die Sonne zu stellen. Dann werdet ihr total wahnsinnig.
Ja.
Ich mache es zum Beispiel so, dass meine Pflanzen einfach Morgensonne bekommen und ab Mittag sind sie dann im Schatten. Das ist ganz praktisch, wenn die Sonne so richtig knallt. Ich lasse sie inzwischen über Nacht draußen. Das halten die ganz gut aus.
Die Tomaten, die ihr vielleicht schon vor ein paar Wochen angesät habt, könnt ihr vermutlich langsam pikieren, aber erst bitte dann, wenn das erste Blattpaar nicht nur zu sehen ist, sondern sich schon auch etabliert hat. Sonst könnte es tatsächlich sein, dass sie die Wurzel verletzt oder sie die entstandene Wurzelverletzung nicht mehr beheben kann sozusagen und nicht mehr aushält.
Zu allerletzt vielleicht noch, denkt an eure Obstbäume, düngt die mit Humus beispielsweise oder auch einem speziellen organischen Dünger und mulcht die Baumscheiben. Also die Baumscheibe ist sozusagen das, was um den Stamm rum ist, ungefähr in dem, im Durchmesser der Krone. Da eine ordentliche Schicht Mulch. Ihr könnt auch ein paar Ringelblumen oder Kapuzinerkresse noch drunter setzen. Das hilft ganz gut, auch dem Baum. Und das sorgt dafür, dass eben der Humus da erhalten bleibt und aufgebaut wird und gleichzeitig der Baum Feuchtigkeit bekommt. Alex, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir Dahlien zuzulegen?
Ja.
Oh.
Die können sehr beeindruckend aussehen.
Ja, weil die Pflanze selber auch so groß ist.
Genau, gell? Extrem groß und üppig. Und es gibt wahnsinnig viele Sorten und auch coole, finde ich, gefüllte, nicht gefüllte, kunterbunte. Also es macht schon auch was her. Und irgendwie hat es mich noch nicht ganz losgelassen.
Also das heißt, die Pflanze oder die Blume an und für sich, die findest du auch schön?
Ja, ich finde es jetzt nicht die schönste Blume. Aber ob ihrer Üppigkeit und auch zu diesem Ertrag sozusagen, wenn man jetzt ab und zu einen Bock auf einen frischen Blumenstrauß in der Küche hat oder so, dann finde ich das schon eine ganz coole Wahl. Zusammen vielleicht noch mit was anderem.
Okay.
Aber bisher, ich fand es immer so ein bisschen abschreckend, was da dazugehört. Und dieses Überwintern und eine Wurzel eingraben, Wurzel ausgraben, ja, hat mich bisher immer davon abgehalten. Und auch der Platz, ehrlicherweise. Und bei dir so?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Dahlien überhaupt so richtig schön finde. Ich verstehe diese Argumente, dass es natürlich eine unfassbare Blütenpracht ist, eine wahnsinnige Vielfalt, dass es auch langblühende Pflanzen sind, die was hermachen. Mir sind sie so ein bisschen zu artifiziell irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich das anders beschreiben kann als künstlich. Ich finde, sie sehen vor allen Dingen diese gefüllten, sie sehen so künstlich aus. Ich habe irgendwie eine andere Vorstellung von einem blühenden Garten. Und ich finde, man sieht Dahlien tatsächlich auch an, dass sie nicht hier heimisch sind, dass sie nicht in unsere Gärten gehören.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Ja.
Ich finde sie auch so, gerade so als Schnittblumen in der Vase, so ein bisschen spießig.
Ja, eben. Es kommt schon auf die Kombi an. Ich verstehe, ich fühle dich. Es ist ja auch, es hat wenig mit dem naturnahen Gärtnern zu tun in unserem Fall, weil das halt jetzt nichts ist, was sich selber aussät, was irgendwie hierher gehört, wie du schon sagst, so.
Gleichzeitig verstehe ich aber auch die Faszination dafür. Es gibt wahnsinnig viele Sorten. Mhm. Es gibt eine totale Vielfalt. Es ist eine sehr bunte Blume. Man kann viel mit ihr machen. Und es ist dadurch, dass sie auch ja doch einiges an Aufmerksamkeit braucht, einiges an Pflege braucht, dazu kommen wir ja gleich noch, ist es ja auch so, dass man sich an so Pflanzen ganz anders bindet, als ich jetzt die mit meinen Ringelblumen, die ich irgendwo aussähe und dann wachsen die da halt und fertig. An so Dahlien, da spaziert man wahrscheinlich vorbei und dann knipst man hier irgendwas Vertrocknetes ab und bindet hier noch irgendwas hoch oder so.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz andere Beziehung, die man dazu hat. Und in diesem heutigen Social-Media-Wahn, in dem wir uns ja alle irgendwie befinden, ist es natürlich wahnsinnig Instagrammable, das muss man noch dazu sagen. Also so eine Dahlia macht eindeutig mehr her als ja meine kleine orangene oder gelbe Ringelblume. Also insofern, ich kann die Faszination dafür schon verstehen und deshalb bin ich auch total offen und lass mich gerne bekehren. Ich muss dazu sagen, mein Kontakt zu Dahlien besteht darin, dass unsere Nachbarin im Garten, die hat Dahlien und da bekomme ich das so ein bisschen mit. Und es ist einfach echt aufwendig. Also man muss die ja eigentlich aus dem Boden holen und dann irgendwo überwintern. Die Knollen, das sind Knollenpflanzen, man überwintert die, weil sie den Frost nicht vertragen, den wir hier haben. Das heißt, man braucht einen guten Platz, um diese Knollen zu überwintern. Dann muss man sie wieder einbuddeln. Dann ist es so, Schnecken lieben Dahlien offensichtlich.
Ihr seht, wir haben so für und wider. Das ist jetzt keine Pflanze, die uns total überzeugt. Deswegen haben wir uns auch jemanden eingeladen, der uns vielleicht überzeugen kann.
Genau. Erzähl mal ganz kurz, mit wem hast du gesprochen?
Ja, das ist meine Nachbarin, Alexandra Lehne. Die ist Gartendesignerin, Gartenarchitektin. Die hat das in England studiert und natürlich auch dort ja verschiedenste Pflanzen kennengelernt und lieben gelernt. Und die hat in ihrem Garten ein paar Dahlien.
Verkauft sogar so Dahlien-Pakete, gell?
Genau. Und die kann natürlich mit ihrem Wissen einerseits unsere Fragen beantworten und andererseits da auch vielleicht nochmal eine Welt oder ein Tor in eine Welt aufmachen, die sich uns noch gar nicht so richtig erschlossen hat. Und deswegen habe ich sie besucht. Ich bin quasi über den Zaun gestiegen und habe mich in ihre Küche gesetzt. Unter Umständen ist der Sound deswegen nicht so, wie ihr ihn gewohnt seid.
Und man muss dazu sagen, zwischendurch ist, glaube ich, immer der Hund dazwischen gekommen. Es gibt zwischendurch so Rumpler in der Aufnahme. Ja. Und ja, das war dann der Hund. Karl heißt er, glaube ich.
Karl,
so
der Weimaraner.
Genau. In dieser Aufnahme auch verewigt. Aber lass uns da gerne mal reinhören.
Ich bin Alex, Gartendesignerin mit englischen Wurzeln. Ich habe damals tatsächlich in England studiert, weil mich die englischen Gärten so wahnsinnig begeistert haben. Und habe jetzt ein Studio für Gartendesign und Landschaftsarchitektur.
Ja, wir haben dich heute als Expertin für Dahlien eingeladen. Und das nicht nur, weil ich glaube, dass du dich sehr gut auskennst, sondern weil ich deine Dahlien auch kenne und die schon bewundern durfte über den Zaun hinweg. Was gefällt dir an Dahlien besonders gut?
Also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich ursprünglich Dahlien total omahaft fand und auch wie so viele andere im Kopf habe und hatte, dass Dahlien wahnsinnig viel Arbeit machen. Das sind ja Pflanzen, die nicht heimisch sind in Deutschland, die sehr viel Wärme brauchen und am liebsten in Mexiko wachsen. Ursprünglich kommen die von da. Und so war die Dahlie für mich irgendwie sowas total Abgefahrenes, Abgespacedes. Und ich habe tatsächlich bewusst mein erstes schönes Dahlienbeet so mit so einem Wow-Faktor in England während meines Studiums kennengelernt. Mhm. Da war ich in einem Garten, die ja diese Schlossanlagen, und da hatten die ein Dahlienbeet und ich habe irgendwie eine Stunde lang Dahlien fotografiert und konnte mich nicht satt sehen von diesen Farben und Formen und dieser Fülle, die diese Pflanze bereithält für uns. Und mittlerweile habe ich sie lieben gelernt, weil ich weiß, dass sie gar nicht so viel Arbeit machen und weil der Effekt der Freude an diesen Pflanzen im Vergleich zu der Arbeit so viel höher ist, dass ich sie gerne in meinen Garten hole.
Ich habe eine Dahlia erst als Schnittblume kennengelernt und dann zu sehen, wie groß die Pflanze eigentlich ist. Das hat mich als Kind irgendwie total beeindruckt. Und wie üppig.
Ich finde es auch so abgefahren, wie schnell die wachsen. Also ich habe die Knollen jetzt gerade unten im Keller. Und wenn ich die dann einpflanze und die anfangen, die schieben in einer Geschwindigkeit. Also das ist so ähnlich wie bei Bambus. Da guckst du raus und am nächsten Tag ist da irgendwie 60 Zentimeter Pflanze. Naja, ein bisschen übertrieben, aber die wachsen extrem schnell. Und man hat unglaublich lange was von diesen Blumen. Also die blühen einfach ewig. Man muss sie halt nur schneiden.
Jetzt hast du ja erklärt, was dir an Dahlien so gut gefällt. Erklärt das auch für dich so ein bisschen den Dahlien-Hype?
Naja, ich glaube, dass die sozialen Medien da unglaublich viel getan haben in der letzten Zeit und dass dieses Thema Slow Flowers und ja, also dieses Flower Gardening und sie haben eben diese wahnsinnige Vielfalt und man kann jedes Jahr auch was Neues ausprobieren, weil man natürlich entweder nachpflanzt oder sie aus dem Boden rausholt und Geld sparen kann, weil sie ja teilbar sind. Also man kann die ja leicht selber vermehren. Und ich glaube, dass das alles Punkte sind, die damit reinfließen und dieses selber machen, sich selber was kreieren, rausgehen können und aus dieser Fülle des Gartens schöpfen zu können. Das ist, glaube ich, für viele schön. Wobei ich lernen musste zu schneiden. Ne? Ich kann ja keine Blume schneiden. Also ich habe als Kind immer gelernt, dass auf jeder Blüte eine Fee sitzt oder eine Elfe. Und man den ihr zu Hause nimmt, wenn man die Blume abschneidet. Oh. Das ist so tief verankert.
Das ist gemein.
Das hat mir mal so eine alte Frau erzählt. Und seitdem ist das irgendwie in meinem Kopf so drin. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eine Blume schneide, bedanke ich mich quasi bei der Elfe und schicke sie gedanklich an einen anderen Ort.
Was muss man denn beachten,
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast deine Knolle unten im Keller gerade. Das ist ja dann so das Thema Überwinterung. Was muss man denn vor der ersten Pflanzung beachten? Was braucht eine Dahlia?
Also was wir mitbekommen, ist, dass viele keine Geduld haben. Also die sind viel zu schnell unterwegs, hopfen jetzt schon Dahlien ein, um sie bei Sonnenschein rauszustellen und dann abends wieder reinzutragen. Und dann haben wir aber nicht 3 Töpfchen, sondern vielleicht 10. Und das ist einfach eine Wahnsinnsarbeit. Ich habe das auch nur durch Ausprobieren gelernt. Und es ist natürlich so, dass wir Regionen haben in Deutschland, die jetzt weniger Frost haben. Wobei der Frost an sich gar nicht so das Problem ist für die Knollen, die im Boden im Winter sitzen, sondern die Feuchtigkeit. Also wenn wir Feuchtigkeit und Frost haben, dann faulen einfach diese Knollen. Das muss man wissen. Ich habe teilweise hier auch schon bei uns im Garten welche vergessen und die sind im nächsten Jahr wieder ausgetrieben. Aber haben es nie zur Blüte geschafft, weil sie zu lange gebraucht haben. Also die kommen halt viel zu spät raus.
Ja.
Wir haben ja hier in Bayern teilweise im Mai nochmal so Beetfröste, ne, wo ganz viel nochmal kaputt geht. So lange wartet die Pflanze. Ja? Und wenn die dann erst anfängt und nicht ein schönes Gewächshaus hat oder eine Umgebung, wo sie so ein bisschen unter Glasatmosphäre sprießen kann, dann kann es ja dazu führen, dass sie eben nicht blüht. Und das ist in Norddeutschland zum Beispiel eine ganz andere Nummer. Deswegen, also ich spreche jetzt vermehrt für Bayern, weil ich hier ausprobiere. Und ich mache das so, dass ich die Knollen lagere, trocken und dunkel. Ich habe das einmal in der Garage gemacht. Das hat auch funktioniert. Da war es kälter als im Keller. Aber irgendwie fühle ich mich im Heizungskeller sicherer. Und die liegen jetzt da in einfach Stroh und lichten, also luftigen Kisten, wie diese Einkaufskisten aus dem Supermarkt, ne, diese Plastik. Ich nehme dafür meine Pflanzkisten von den Stauden. Das ist ja so ein harter Kunststoff. Und dann lasse ich die vortreiben. Das heißt, irgendwann hole ich die ins Helle und dann fangen die an, so kleine Knospen zu kriegen.
Wie Kartoffeln eigentlich.
Wie Kartoffeln.
Ja.
Genau das gleiche Prinzip. Und dann gehe ich mit denen ins Gewächshaus im Mai nach den Eisheiligen und pflanze sie. Und was dann passiert, ist der größte Fehler, den die Nation machen kann, nämlich immer wieder gießen. In der Hoffnung.
Und dann wird sie wieder so matschig oder so.
Richtig. Also ich packe die quasi in die Erde, gieße einmal ganz kurz an, ganz bisschen, und dann lasse ich die, bis der grüne Trieb rauskommt.
Das heißt, die stehen natürlich auch trocken dann in dem Kübel bei dir.
Genau. Ja, klar. Aber die treiben ja auch aus im Trocknen. Also die treiben ja auch aus, wenn sie keine Erde haben.
Stimmt, ja klar.
Die brauchen nicht.
Wie viel Grad hat es in dem Heizungskeller ungefähr?
15.
Ah, okay, schon kühler.
Also, ja, okay. Ist jetzt nicht super warm, aber ist auch nicht super kalt. Also es ist angenehm.
Dann wissen wir jetzt auch schon, wie sie überwintert werden. Du hast vorhin gesagt, schneiden musstest du lernen. Wie pflegt man denn Dahlien? Außer jetzt einen Rückschnitt, habe ich, glaube ich, rausgehört. Was brauchen die noch?
Starkzehrer. Du bist ja aus dem Gemüsegarten, kennst dich ja aus. Starkzehrer bedeutet, die brauchen viele Nährstoffe. Also der Boden, in dem die wachsen, der sollte ordentlich Dampf haben.
Ja.
Weil sie auch schnell wachsen. Also das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Die wachsen ja dann erstmal in diesen Kübel und dann kriegen die ja oben die ersten Blätter, die so zur Seite gehen. Und dann pinxieren wir die. Also das heißt, wir knipsen den obersten Trieb ab, damit sie sich verzweigt und kräftiger wird. Das gibt es bei den Stauden im Garten auch. Da heißt es Chelsea Chop, weil es um die Zeit der Chelsea Flower Show passiert, dass man die einfach köpft. Und damit haben wir A, eine kräftigere Staude, die nicht so leicht umfällt. Wir haben eine Verzweigung, das heißt mehr Blüten. Und wir haben eine verlängerte oder eine spätere Blütezeit. Das heißt, wenn man bei den Stauden nur die Hälfte köpft, dann hat man den einen Teil zu der Zeit, wo sie eigentlich blühen, und den zweiten Teil danach. Und dadurch habe ich oft eine Streckung der Blütezeit. Und wo kommt es her? Von den Engländern natürlich. Wir Deutschen, wir machen es gerade voll nach und denken, wir haben eigentlich das große Rad erfunden. Aber dem ist nicht so. Und dann habe ich dann diese Dahlia da drin sitzen, und die meisten, die packen ihre Dahlia halt nicht in Kübel und ziehen sie nicht vor, weil sie vielleicht kein Gewächshaus haben oder weil sie denken, das braucht nicht sein. Die Dahlia steht aber bei den Schnecken auf Nummer 1 vom Speiseplan. Das heißt, sobald die aus der Erde kommt und die Schnecke da drauf geht, ist die Dahlia weg. Und das macht man 3 Tage und dann ist die Knolle, irgendwann hat sie keinen Bock mehr.
Ja klar, keine Energie auch, ne?
Ja. Und wenn ich jetzt aber eine Dahlia reinbringe, die vielleicht schon 70, 80 Zentimeter groß ist, dann haben die Schnecken nicht mehr die Chance. Die gehen natürlich immer noch dran, aber die schaffen nicht die Dahlien.
Okay.
Deswegen ziehe ich vor.
Dahlien und Schnecken ist ein Thema offensichtlich.
Wobei ich die Häusle-Schnecken nie absammle. Die sitzen auf den Blättern und ich lasse die da sitzen. Die Nacktschnecken sind halt fies. Mhm. Und die gehen wirklich, die können einem das Garten ja vermiesen.
Voll. Gerade hier, ich meine, du hast es ja genau wie ich. Wir haben einen Schneckendruck von da außen, der schon echt, da fällt mir gar kein Vergleich ein. Das ist eine biblische Plage manchmal.
Ja, und ich habe tatsächlich viele Möglichkeiten schon in Betracht gezogen, mit diesen Schnecken klarzukommen. Also das ging von, der typischen Bierfalle, wo ich auch sage, ist vielleicht jetzt nicht besonders tierfreundlich, zum Absammeln und in die Natur bringen, bis hin zu, ich habe sie in Tüten, mach die zu voller Wut und schmeiß sie in die Mülltonne. also wenn, du weißt das selber, ne? Du ziehst Salat vor oder und machst dir eine Arbeit und dann kommst du raus und am nächsten Tag ist alles weg. Also wirklich alles.
Okay, dann kommen wir zurück nochmal zu den Dahlien. Wir haben sie im Kübel vorgezogen, dann haben wir sie ausgepflanzt. Wir wissen, der Standort ist am besten nährstoffreich, da Starkzehrer, am besten vielleicht nicht am gleichen Standort wie im Vorjahr.
Ist bei mir wurscht, mache ich trotzdem. Okay. Ich hau halt da meinen organischen Dünger drauf und reiche den Boden an. Das ist ja wahr.
Welchen Standort oder welche Anforderungen an Ihren Standort haben denn Dahlien?
Ja, denk einfach an Mittelamerika, da wo sie herkommen. Die wollen Sonne und die wollen einen guten, durchlässigen, aber nährstoffreichen Boden. Also wer jetzt einen nährstoffreichen Boden hat wie Lehm, der ist ja schon kräftig, hat das Wasserproblem, was die Dahlien ja nicht möchten. Ne? Die wollen eben keine nassen Füße haben. Das Wasser soll abfließen können. Das heißt, wer jetzt einen sehr lehmhaltigen Boden hat, den würde ich empfehlen, mit Sand den Boden quasi für die Dahlien zu verbessern oder einfach zu sagen, hey, ich pflanze die gleichen Kübel. Dann bin ich frei und kann viel besser agieren. In einem Sandboden alleine funktionieren sie auch nicht, weil der Sandboden halt alles weglässt an Nährstoffen, was ich brauche.
Das ist ein tolles Stichwort. Wer die vorletzte Folge verpasst hat, hört nochmal in die Folge Bodenverbesserung den Nerd Talk rein. Wie düngst du mit Jauchen oder was machst du?
Also das Gute ist, ich habe ja ein Pferd. Also ich könnte auch wunderbar mit Pferdemist düngen. Ich habe halt keinen Platz, wo ich das lagern kann. Deswegen nehmen wir halt den organischen Dünger, der quasi aufgearbeitet wird.
Okay, dann frage ich mich noch, weil du gerade das ökologische Thema im Garten ansprichst und wir ja auch versuchen, biologisch zu gärtnern, wirklich im Einklang mit der Natur. Jetzt haben ja manche gerade die gefüllten Dahlien für Insekten nicht unbedingt einen Nutzen. Bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hattest du mir gesagt, du kennst aber Sorten, die auch für Bienen oder beziehungsweise für Insekten einen Nutzen haben. Hast du welche rausgesucht für uns?
Ich habe tatsächlich mir eine Liste gemacht von daher, weil ich nämlich schon wusste, dass die Frage kommen wird. Und ich momentan mir irgendwie nichts merken kann. Deswegen bin ich ganz froh über meine Liste. Also wir haben, weil wir Pflanzen so sehr lieben und weil wir das Thema des heimischen Nutzens und auch der Tierwelt so wichtig finden, haben wir Pakete gemacht letztes Jahr, Dahlien-Pakete, und zwar einmal für den Menschen und einmal für die Tierwelt. Ich finde, jeder darf im Garten gesehen werden. Also wenn ich jetzt Gartenbesitzer bin, dann habe ich eine Verantwortung für dieses Stückchen Erde und für alles das, was da drin sich bewegt. Mhm. Und da ich mich selber ja da drin auch bewege, darf ich natürlich auch mal eine gefüllte Rose haben, die mich erfreut, oder einen Flieder, der vielleicht wahnsinnig toll duftet und mich an meine Kindheit erinnert, aber vielleicht nicht besonders insektenfreundlich ist, weil er gefüllte Blüten hat. Mhm. Dieses Gleichgewicht zu finden, ist so wichtig. Und da gibt es zum Beispiel eine Dahlie, die heißt Little Swan. Mhm. Das sind eigentlich Blumen, die nicht aussehen wie Dahlien, weil man eben nur diese gefüllten, man kennt die Pompon-Dahlien und die Seerosen-Dahlien und dann diese Riesendahlien, die so groß sind wie mein Kopf.
Ja.
Die haben tatsächlich im Vergleich nicht so einen hohen Stellenwert wie eben diese Little Swan, Honka Cream, ist auch eine schöne. Teasbrook Audrey haben wir noch. Mexican Star ist eine dunkle, die habe ich auch. Und dann haben wir noch die Merkii. Das sind 5, die wir uns rausgesucht haben, die wir besonders hübsch fanden und auch so in der Kombination sehr schön, weil ich Dahlien oft auch in Gärten pflanze, die jetzt vielleicht nicht so groß sind.
Was wir euch auch in die Shownotes schreiben, ist die Instagram-Seite von der Alex, wir verlinken euch natürlich. Da gibt es ganz, ganz tolle Dahlien-Pakete.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich mich im Rahmen dieser Aufnahme bei der Alex überhaupt nicht mehr bedankt habe. Deswegen an der Stelle nochmal danke dir für deine Zeit und für den ganzen Input zu Dahlien. Wie sieht's aus, Lena? bist du jetzt eine Spur zugeneigter und hast schon den Dahlienplan im Kopf?
Nee, also einen Dahlienplan im Kopf habe ich nicht, aber ich fand es super spannend. Es hat mich in der Schneckenthematik definitiv bestätigt, dass man ein Schneckenproblem hat mit Dahlien. Die Frage für mich ist so ein bisschen, ob ich nicht die Dahlien auf dem Balkon haben könnte, aber da sind sie echt ganz schön groß. Also ich glaube, da ist jetzt irgendwie zu wenig Platz, sodass ich sie eben dauerhaft im Topf lassen könnte. Worüber ich wirklich nachgedacht habe, wäre, ich habe im Garten so 2, 3 so größere Pflanztröge, die ich dort ja geerbt habe, die ich bis jetzt immer nur mit so selbst aussehenden Blumen bepflanzt habe, so Löwenmäulchen, Lupinen, Ringelblumen, die auch ganz schön geblüht haben, um die ich immer so rumschleiche und mir denke, irgendwie, da müsste was rein. Und das wäre vielleicht eine Überlegung, sich so 1, 2 Dahlien zu nehmen, so Anfängerdahlien vielleicht. Und ich persönlich muss sagen, mir gefallen diese ungefüllten auf alle Fälle sowieso besser. Ich könnte versuchen, das macht nämlich meine Nachbarin auch, die bei uns im Gartenhäuschen zu überwintern. Da ist es trocken, da ist es kühl, da hat es bestimmt nicht diese 15 Grad wie in dem Heizungskeller von der Alex, aber es ist frostfrei da drin. Und bei meiner Nachbarin scheint das auch zu funktionieren. Und dann könnte ich die in diese Kübel pflanzen. Da ist der Schneckendruck nicht so groß. Und was ich nicht wusste, ist, dass Dahlien so wenig Wasser brauchen und so genügsam sind, was das Thema Wasser betrifft. Das heißt, auch diese Wasserthematik, die man ja schnell in so großen Pflanzgefäßen, in so Kübeln oder so hat, die gibt's ja dann offensichtlich nicht. Also insofern habe ich schon Lust, das ein bisschen auszuprobieren. Ich werde auf alle Fälle diese Sorten, die Alex empfohlen hat, die wir ja auch alle in den Shownotes nochmal aufzählen, die werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Vielleicht ist da eine dabei, die mir gut gefällt. Und dann, ja, fange ich mal an mit den Dahlien.
Ja, das ist doch was. Was nicht auf der Aufnahme zu hören war, weil ich es mit der Alex so nebenbei besprochen habe, war, dass es Dahliensorten gibt, die essbar sind. Ich dachte, damit catche ich dich noch so als kleines Extra-Goodie. Vielleicht sucht sich jeder von uns eine Dahlie aus für den Gemüsegarten in Anführungszeichen. Eine essbare Dahlie und wir machen am Ende des Jahres oder wenn die blühen, so eine Art Crumble selber oder so ein, keine Ahnung, Dahlien-Müsli oder Dahlien mit in den Salat, so als optisches Highlight. Dann haben wir nämlich den Bogen gespannt zu unserem vielleicht nicht ganz naturnahen, aber dafür immerhin essbaren Garten.
Ich habe auch schon überlegt, ob wir uns ein so ein insektenfreundliches Paket von der Alex anschaffen und teilen. Jeder bekommt die Hälfte von den Dahlien und dann gucken wir mal, wie erfolgreich wir sind mit den Dingern.
Coole Idee. Ja, lass es uns versuchen. Ich muss unbedingt noch einen Ort finden, wo die dann hinpasst, aber ich
vielleicht auch glaube, im Kübel. Krieg das hin.
Ja, vielleicht.
Und bevor wir diese Folge jetzt abschließen, kommt hier noch ganz kurz unser Wissen to go. Dahlien brauchen einen sonnigen Standort, keine Staunässe, einen durchlässigen Boden und sie sind Starkzehrer. Das heißt, sie brauchen Dünger, Dünger, Dünger.
Wenn die Dahlien quasi ihre Köpfe einziehen und das Jahr zur Neige geht, müsst ihr die Knollen ausgraben und überwintern. Das geht am besten bei Temperaturen so um die 14 bis 18 Grad in einem Keller beispielsweise oder einem dunklen Ort in der Kiste mit Sand aufgefüllt oder mit Stroh, irgendwas, was quasi so ein bisschen isoliert und gleichzeitig Temperaturschwankungen ausgleicht und dunkel hält. Und dann könnt ihr sie im Frühjahr vorziehen, haben wir gelernt, und dann mit ein bisschen Vorsprung schon wieder im Mai auspflanzen.
Denkt an das Vorziehen, das ist ganz wichtig, damit ihr auch einen Vorsprung vor den Schnecken habt, denn das ist ein Thema, das wir euch nicht abnehmen können. Also Schnecken lieben Dahlien, macht euch da auf den ein oder anderen Verlust gefasst.
Es gibt unheimlich viele verschiedene Sorten. Ihr könnt essbare finden, ihr könnt insektenfreundliche finden. Tobt euch aus.
Wir hören uns wieder am 29. April und dann sprechen wir über Rhabarber, denn der ist dann reif.
Ich wünsche euch eine frohe Zeit im Garten. Die Temperatur lässt viel Arbeit zu und viel Schweiß und vielleicht auch die ersten Ernteerfolge.
Folgt uns auf Instagram und auf YouTube, da findet ihr uns unter stadtlandgarten-podcast. Schreibt uns da gerne und empfehlt uns weiterhin so emsig weiter. Hinterlasst uns ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Empfehlt uns euren FreundInnen und Bekannten. Und ja, helft einfach mit, diesen Podcast noch ein bisschen sichtbarer für die Menschen zu machen, die vielleicht gerade erst mit dem Gärtnern anfangen.
Schickt uns Fotos eurer Dahlien, schickt uns Fotos eurer Gärten. Das Jahr geht erst richtig los.
Ab in den Garten mit euch. Viel Spaß dort.
Ciao, Lena.
Tschüss.